Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wenn übermorgen am Tag der Deutschen Einheit über Gemeinsames und Trennendes 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gesprochen wird, dann fällt der Blick natürlich auch auf die Wirtschaft, nachdem damals ja blühende Landschaften versprochen wurden. Und tatsächlich wird die wirtschaftliche Entwicklung im Osten von vielen durchaus als positiv betrachtet. Allerdings gibt es einige Begleiterscheinungen, einige Merkmale, die können aus Sicht der Beschäftigten schlicht als ungerecht bezeichnet werden, wie oft längere Arbeitszeiten, geringere Löhne und auch die niedrige Tarifbindung der Betriebe. Zur Tarifbindung wurde heute ganz frisch und aktuell eine Studie vorgelegt. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem über einen Gastwirt berichten, der mit einer Klage gegen ein Versicherungsunternehmen für Aufmerksamkeit sorgte und jetzt gewann. Es geht um eine Versicherung gegen eine Betriebsschließung aufgrund der Corona-Krise. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zunächst aber schauen wir auf die Reisewarnungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie immer wieder überarbeitet werden. Heute nun traten umfangreiche Änderungen in Kraft und diese Änderungen und die Reaktionen darauf, die stellt uns aus unserem Hauptstadtstudio Klaus Remme vor.
Corona im März. Grenzen wurden geschlossen, Flugzeuge blieben am Boden. 240.000 Urlauber mussten im Rahmen des Rückholprogramms der Bundesregierung aus allen Teilen der Welt nach Deutschland zurückgebracht werden. Am 17. März zog Bundesaußenminister Heiko Maas die Notbremse.
Wir müssen darüber hinaus verhindern, dass weitere deutsche Reisende im Ausland stranden. Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, ab jetzt vor allen touristischen Reisen ins Ausland zu warnen. Diese Reisewarnung gilt weltweit.
Diese Warnung wurde seitdem mehrfach verlängert, jetzt ist sie aufgehoben. Ein Signal der Entspannung ist damit aber nicht verbunden. Das Auswärtige Amt kehrt ab heute wieder zu seiner bis März gültigen Systematik zurück, die Situation für jedes einzelne Land separat zu bewerten. Grundsätzlich gilt, für vom Robert-Koch-Institut ausgewiesene Risikogebiete gilt automatisch eine Reisewarnung. Dies ist aufgrund der weltweiten Pandemielage im Moment für über 120 Länder weltweit der Fall. Das betrifft beispielsweise fast alle Länder Südamerikas und sehr viele afrikanische Staaten. Darüber hinaus gibt es Länder, von denen das Auswärtige Amt als Ziel für touristische Reisen zwar nicht warnt, aber abrät, etwa aufgrund von Einreisebeschränkungen oder eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten im Zielland. Beliebte Fernziele wie Kanada und Australien stehen auf dieser Liste mit 47 Ländern, die das Ministerium seit Mitternacht ausweist. Faktisch ändert sich für die Kunden und die Reisewirtschaft jedoch leider so gut wie nichts, so Norbert Fiebig, der Präsident des Deutschen Reiseverbands. Mit Blick auf einen Auslandsurlaub während der Herbstferien hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag gewarnt.
Keiner kann sagen, ob ein Urlaubsziel oder eine Region, die im Moment scheinbar kein Risikogebiet ist, nicht über Nacht zum Risikogebiet wird. Deswegen einfach in dem Jahr die Empfehlung, die Herbstferien im schönen Deutschland zu verbringen.
Noch sind Urlaubsziele wie Italien und Griechenland kein Risikogebiet. Das Robert-Koch-Institut hatte aber erst gestern am späten Abend zusätzliche Regionen in 11 europäischen Ländern als riskant ausgewiesen. Die Warnung für Belgien gilt jetzt landesweit. In Frankreich ist nur noch die Region Grand Est ausgenommen. Auch Nordirland und Wales sind jetzt Risikogebiete. Nach wie vor gilt, Reisewarnungen sind keine Reiseverbote. TUI hat jetzt angekündigt, trotz einer offiziellen Reisewarnung ab Samstag wieder Pauschalreisen auf die Kanarischen Inseln anzubieten. Alle Rückkehrer aus Risikogebieten unterliegen den jeweils gültigen Test- und Quarantänebestimmungen. Pläne der Bundesregierung, denen zufolge ein negativer Test frühestens 5 Tage nach der Einreise von häuslicher Quarantäne befreit, sind noch in der Bearbeitung. In der Reisebranche stößt diese Regel schon jetzt auf Widerstand. Corona-Test statt Stubenarrest, so lautet eine Kampagne des Deutschen Reiseverbands, der angesichts dieser Pläne einen, Zitat, de facto Shutdown des Reisegeschehens befürchtet.
Die neuen Reisewarnungen, Klaus Remme berichtete. Unter anderem äußerst angespannt schaut die Tourismusindustrie in Österreich auf diese und künftige Reisewarnungen, weil die Wintersaison vor der Tür steht und die ist wichtig für unser Nachbarland. Rund 15% des BIP, des Bruttoinlandsprodukts, wird allein durch diese Branche plus angrenzender Wirtschaftsbereiche erwirtschaftet. Die Frage ist nun zum einen, was wird aus den Buchungen, zum anderen, wie kann verlorenes Vertrauen zurückgewonnen werden? Clemens Fehrenkotte hat sich in Tirol umgehört, was sich alles im kommenden Winter ändern soll.
Natürlich wird die ganze Welt auf uns schauen, jetzt zur Saisonsbeginn.
Das sei ganz klar, sagt Andreas Steibel, der langjährige Geschäftsführer des Tourismusverbands Paznau und Ischgl. Aus dem ganzen Erlebten, und damit meint er die massive Corona-Verbreitung durch Tausende von Touristen in Europa und im ferneren Ausland, habe man Erfahrungen gesammelt. In den vergangenen Wochen und Monaten hätten sich in Ischgl Seilbahnbesitzer, Gemeinde, Behörden, Tourismusverband und Virologen zusammengesetzt, um ein Maßnahmenpaket auf die Beine zu stellen, das zeigen solle,
dass wir aus den Erfahrungen gelernt haben, dass so etwas nie wieder passieren wird und dass wir hier wirklich ansetzen, dass unsere Gäste, die einheimischen Mitarbeiter für diesen Winter schlussendlich auch das Maximum an Gesundheit gewährleistet wird.
So würden alle Mitarbeiter in Ischgl nicht allein im Servicebereich wöchentlich getestet werden. Ebenso Busfahrer, Skilehrer, Kassiererinnen in den Lebensmittelgeschäften und anreisenden Touristen werde empfohlen, ein aktuelles Testergebnis mitzubringen. Eine Screening-Station stehe den Gästen ebenfalls zur Verfügung. Es gehe um die Reputation, so Ischgls Tourismusgeschäftsführer Andreas Steibel. Allein im Paznauntal seien die Einnahmen aus dem Wintertourismus von zentraler Bedeutung. Wie der Tiroler Fotograf Louis Hechenbleikner weiß, der lange Jahre die teilweise orgiastischen Trinkexzesse im Ischgler Skigebiet in einem Bildband dokumentiert hat.
Ganze Ortschaften leben von Ischgl. Ja, das ist eine unheimliche Wirtschaftskraft in dieser Region des Tiroler Oberlandes. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist ja nicht nur die 1600 Leute, die da in Ischgl leben, sondern das hat eine unheimliche Strahlkraft auf 10.000, 20.000 Leute andere. Da hängen ja ein riesiger Rattenschwanz an Wirtschaftsbetrieben dran.
Tirols Landeshauptmann Günther Platter bricht die große Abhängigkeit seines Bundeslandes vom Tourismus auf die Formel herunter.
Ein Drittel aller Nächtigungen in Österreich finden in Tirol statt. Jeder dritte Euro verdienen wir durch den Tourismus.
Nachdem Deutschland in der vergangenen Woche für die österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg eine Reisewarnung ausgesprochen hat, für Wien gilt diese Reisewarnung bereits seit Mitte September, herrscht in Österreichs Politik, Wirtschaft und in den Medien großes Entsetzen. Ein Winter ohne Deutsche, titelte die eher bedächtige Wiener Zeitung. Den Skigebieten drohe ein Totalausfall bei ausländischen Touristen. Die Zahlen, die die staatliche Statistikbehörde Austria Anfang dieser Woche veröffentlicht hat, waren eindeutig. Mit 14,3% brach im zweiten Quartal dieses Corona-Jahres Österreichs Wirtschaft ein, noch massiver als etwa in Frankreich oder in Italien. Einer der Hauptgründe, die große Abhängigkeit vom Tourismus, die 15% der österreichischen Wirtschaftsleistung ausmacht. Zwischen Mai und August sanken die Übernachtungen gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 um 33%. Die Buchungen der deutschen Touristen gingen im gleichen Zeitraum um 43% zurück auf 23,8 Millionen. Die Prognosen für die Wintersaison sind angesichts des schwankenden Infektionsgeschehens und der damit verbundenen Reisewarnungen recht vage. Das Wirtschaftsforschungsinstitut in Wien rechnet mit einem Minus von bis zu 25% im Wintertourismus. Auf jeden Fall, davon ist der renommierte Tiroler Fotograf Louis Hechenbleikner überzeugt, wird die nächste Saison in Ischgl deutlich anders ablaufen, nicht zuletzt auch aus Sorge davor, dass noch einmal etwas passieren könnte.
Natürlich, diese Ausgelassenheit wird es nicht mehr geben, das ist keine Frage. Ja? Weil wenn das nochmal auftritt, jetzt, was gewesen ist, dann ist überhaupt Schluss.
Dann ist überhaupt Schluss. Clemens Fehrenkotte blickte auf die kommende Wintersaison in Österreich. Und wir machen thematisch einen kleinen Schwenk und kommen nach der Tourismusindustrie auf das Hotel- und Gaststättengewerbe und Corona-Auflagen zu sprechen. Und zwar hatte ein Münchner Biergartenbetreiber kurz vor dem Shutdown im März seine Betriebsschließung-Police abgeschlossen, um sich gegen Corona-Folgen abzusichern. Doch als sein Lokal geschlossen wurde durch die staatliche Verordnung, da wollte die Versicherung nicht zahlen. Also ging der Fall vor Gericht. Heute nun hat das Landgericht München sein Urteil gefällt zugunsten des Wirtes, der sich daraufhin freute, ganz Deutschland werde davon profitieren. Ob das so stimmt? Mehr dazu von unserem Korrespondenten für das Bundesland Bayern, Michael Watzke.
Im Münchner Augustiner Biergarten herrscht heute blendende Stimmung. Und dafür ist einmal nicht das herrliche Wetter, sondern das Landgericht München verantwortlich. Das hat dem Augustinerwirt Christian Vogler 1 Million Euro zugesprochen, zahlbar von Voglers Betriebsschließungsversicherung. Vogler, Betreiber eines der größten Münchner Biergärten mit mehr als 5000 Sitzplätzen, wollte sich heute noch nicht vor dem Mikrofon äußern, aber sein Kollege Karl-Heinz Zacher vom Münchner Biergarten Emmeramsmühle freut sich mit Vogler und macht sich selbst Hoffnung, denn auch er hat seine Zahlungsunwilligkeit billige Betriebsschließungsversicherung vor dem Landgericht München verklagt.
Die Versicherer versuchen sich da mit Ausreden und Ausflüchten und teils sehr fragwürdigen Argumenten aus der Verantwortung zu ziehen. Und deswegen ist für mich folgerichtig, bin ich ja auch mehr oder weniger als Geschäftsführer einer GmbH auch verpflichtet, dort die Ansprüche geltend zu machen.
Zachers Chancen, die geforderten rund 420.000 Euro von seiner Versicherung zu bekommen, dürften mit dem heutigen Urteil pro Augustiner Biergarten gestiegen sein. Allerdings weist Gerichtssprecher Benjamin Kuttenkeuler darauf hin, jeder Fall sei ein Einzelfall.
Wichtig ist, dass man erkennt, dass natürlich sämtliche Versicherungsbedingungen unterschiedlich sind. Jede Versicherung hat ihre eigene Versicherungsbedingungen, auch möglicherweise abhängig von dem Zeitpunkt, an dem die Versicherungsbedingungen abgeschlossen wurden. Insoweit unterscheiden sich natürlich auch die Formulierungen der Versicherungsbedingungen. Und hier kommt es nach Ansicht der Kammer ganz entscheidend darauf an, wie diese Versicherungsbedingungen konkret formuliert sind.
Allerdings ist mit dem heutigen Urteil klar geworden, dass bestimmte Argumente der Versicherungsgesellschaften nicht ziehen, zumindest nicht vor dem Landgericht München. Etwa die Behauptung, Schäden durch das Coronavirus seien nicht versichert, weil das Virus nicht explizit im Versicherungsvertrag genannt sei. Generell gilt, je intransparenter die Versicherungsbedingungen, desto ungünstiger für die Versicherung. Denn es komme darauf an, so Gerichtssprecher Kuttenkeuler,
ob dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer einer Betriebsschließungsversicherung nach der Formulierung in den Versicherungsbedingungen hinreichend klar ist, dass der Versicherungsschutz im Verhältnis zu den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes lückenhaft ist.
Das heutige Urteil könnte dazu führen, dass die Versicherungsgesellschaften bei der Auszahlung möglicher Schadenssummen etwas kulanter werden, denn verlorene Gerichtsprozesse kosten nicht nur Geld, sondern schaden auch dem Ruf.
Der Imageverlust ist enorm und ich höre es auch immer wieder vom Makler, dass die großes Interesse daran haben, dass dieses Thema schnellstmöglich geklärt wird, dass die auch wieder in so einen Normalbetrieb kommen, weil jetzt ist jeder ist vorsichtig mit Versicherungen, das ist ganz klar.
Allein vor dem Landgericht München sind noch mehrere Dutzend Prozesse wegen Betriebsschließungsversicherungspolicen anhängig. In den nächsten Wochen werden zahlreiche weitere Urteile fallen. Auf die Versicherungsgesellschaften könnten Milliardenkosten zukommen.
Ein Gastwirt gewinnt eine Corona-Klage gegen seine Versicherung, Michael Watzke berichtete. Zunehmend rufen Gewerkschaften derzeit zu Kundgebungen auf, um für den Erhalt von Arbeitsplätzen zu kämpfen. Denn sie erleben in den Betrieben drastische Sparmaßnahmen, Wellen von Personalabbau und Angriffe auf die Tarifbindung, so ihre Beobachtung. Und was die Tarifbindung betrifft, dazu hat die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung heute eine Studie vorgelegt, die genau diese Beobachtung belegt. Einzelheiten dazu von Caroline Born.
In Betrieben mit Tarifvertrag herrschen deutlich bessere Arbeitsbedingungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Malte Lübker hat sie mitverfasst und kennt die Unterschiede bei den Arbeitszeiten und beim Lohn.
Wenn der Tarifvertrag fehlt, sind die Entgelte etwa 11% niedriger im Schnitt. Und das, obwohl auch gleichzeitig die Arbeitszeit noch fast eine Stunde länger ist pro Woche. Und das ist insofern natürlich für die Beschäftigten bedrohlich, weil die Tarifbindung gleichzeitig in Deutschland deutlich zurückgegangen ist.
Während zur Jahrtausendwende noch knapp 70% der Beschäftigten einen Tarifvertrag hatten, war es im vergangenen Jahr nur noch gut die Hälfte der Arbeitnehmer. Dabei gibt es starke Ost-West-Unterschiede. Die Tarifbindung in den ostdeutschen Bundesländern ist deutlich niedriger als in den westdeutschen. Die Spannweite reicht von 60% in Nordrhein-Westfalen bis zu 40% in Sachsen. Hinzu kommt, die tariflosen Betriebe in den neuen Bundesländern unterbieten die Tarifverträge besonders deutlich. Die Beschäftigten verdienen dort bis zu 18% weniger als in vergleichbaren Betrieben mit Tarifbindung.
Für die gleiche Arbeit im Prinzip, einfach nur, weil der Tarifvertrag nicht da ist. Das sehen wir in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, in Brandenburg sehr ausgeprägt, diese Lohnunterschiede. Das empfinden viele Leute, die Beschäftigten, natürlich als ungerecht, dass sie weniger Geld bekommen und man muss sagen berechtigterweise.
Lübker rechnet vor, für das Jahresgehalt der Kollegen mit Tarifvertrag müssen die Beschäftigten dort bis in den März des Folgejahres hinein arbeiten. Dieser Lohnrückstand ließe sich nur zum Teil damit erklären, dass es in Ostdeutschland weniger Industrie und mehr kleinere Betriebe gebe.
Wenn Sie eine Altenpflegerin in Leipzig nehmen, dann ist die genauso gut wie eine in Düsseldorf und trotzdem verdient sie weniger. Und da ist halt ein wesentlicher Grund dafür, dass die Tarifbindung in den ostdeutschen Bundesländern geringer ist und deswegen für die gleiche Leistung und die gleiche Produktivität weniger Geld gezahlt wird.
In den westdeutschen Betrieben ohne Tarifvertrag sind der Studie zufolge längere Arbeitszeiten besonders stark ausgeprägt. Für ganz Deutschland lässt sich hochgerechnet auf ein Jahr sagen, Beschäftigte ohne Tarifvertrag arbeiten rund eine Woche länger. Wobei dabei noch nicht berücksichtigt ist, dass tariflose Beschäftigte häufig auch weniger Urlaubstage haben. Der Mitautor der Studie, Malte Lübker, weist auf die gemeinsame Verantwortung von Gewerkschaften und Arbeitgebern hin. Doch auch Bund, Länder und Gemeinden könnten die Tarifbindung fördern, beispielsweise bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Diese sollten nur an tarifgebundene Unternehmen gehen, fordert Lübker. Und auch, dass nur Betriebe mit Tarifvertrag Wirtschaftsförderungen erhalten sollten.
Der Rückgang der Tarifbindung, Caroline Born, stellt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung dazu vor. Die Fitnessmesse FIBO ist nach Angaben des Veranstalters die weltgrößte Messe für Fitness und Bodybuilding. Und auch sie ist in diesem Jahr eine reine Online-Veranstaltung. Heute zum Start bleiben deshalb die Messehallen in Köln geschlossen. Das Fitnessgeschäft ist ein Milliardenmarkt, aber ein Markt, der wie viele andere Bereiche auch die Corona-Pandemie zu spüren bekommt, was die Betreiber von Fitnessstudios durchaus merken. Jerome Busch stellt uns die Messe und die Branche vor.
Wo sonst tausende Sportbegeisterte die neuesten Fitnesstrends testen, gemeinsam schwitzen und sich Aussteller mit zukünftigen Kunden am Messestand unterhalten, heißt es dieses Jahr Kopfhörer aufsetzen, Mikro anschalten und dem Livestream folgen. Die Fitness- und Sportmesse FIBO findet dieses Jahr komplett digital statt. Mehrere Direktübertragungen mit den Großen der Branche und viele kleine Videochats zwischen Ausstellern und Kunden sollen die Messe vor Ort ersetzen. Noch bis Mitte Juli war geplant, zumindest den Fachbesucherteil der Messe vor Ort stattfinden zu lassen. Dann allerdings sei man umgeschwenkt, sagt FIBO-Chefin Silke Frank.
Das ist zum einen natürlich die grundsätzliche Situation, die wir nicht nur europaweit, sondern weltweit auch haben. Es bestehen Reiserestriktionen, aber auch unsere gesamte Branche ist mit sehr vielen Themen im Moment beschäftigt oder war auch zu dem Zeitpunkt noch viel massiver mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt, sodass wir gesagt haben, eigentlich macht es im Moment keinen Sinn, diese Veranstaltung als Präsenzveranstaltung durchzuführen.
In Corona-Zeiten waren viele Sport- und Fitnessunternehmen damit beschäftigt, ihr eigenes Geschäft durch die Krise zu bringen. Einen aufwendigen Messestand zu planen, das kam für viele nicht in Frage. Auch deswegen habe man sich dann für die simplere, digitale Variante entschieden, sagt Frank. Doch auch hier muss sie Überzeugungsarbeit leisten. Statt der rund 1000 Aussteller aus dem letzten Jahr kommen dieses Jahr nur noch etwa 100 Aussteller zur digitalen FIBO. Wenig Zeit für Messen in Corona. Das kann Birgit Schwarze, Präsidentin des Arbeitgeberverbandes der Fitnesswirtschaft DSSV, nur bestätigen.
Insgesamt kann man natürlich sagen, dass sich alle Unternehmer in Deutschland jetzt sehr intensiv um ihre Kunden kümmern. Durch die Hygieneauflagen und die Abstandsregelungen haben wir ja auch einen erhöhten Personalbedarf in den Betrieben. Wir wollen ja garantieren, dass sich alles weiter zum Positiven entwickelt. Insofern muss ich mich jetzt sehr stark um meine Kunden kümmern.
Vor allem Fitnessstudios haben durch die Krise stark gelitten. Im Lockdown mussten die Studios deutschlandweit schließen und haben massiv Kunden verloren. Allein im April verzeichneten die Betriebe 91% weniger Neuverträge gegenüber dem Vorjahresmonat, zeigt eine Analyse des Hamburger Softwareunternehmens Sport Alliance. Die Kündigungen nahmen im Zeitraum der Schließungen um etwa 14% gegenüber 2019 zu. Zudem fehlten Zusatzeinnahmen durch Getränke und Wellnessangebote. Birgit Schwarze.
Wir haben eine Faustformel, die eigentlich grundsätzlich für jedes Bundesland und für jede Anlage gilt. Wir sagen, jeder Monat des kompletten Lockdowns kostet den Studiobetreiber etwa ein Jahr, um diesen Schaden wieder gut zu machen.
Das heißt, wirtschaftlich wäre für viele Sportcenter die Krise frühestens Ende 2022 überwunden. Einige Sportunternehmen versuchen deswegen, während der Krise verstärkt auf digitale Lösungen zu setzen. Etwa mit Hometraining, zu Hause auf dem Teppich mit dem Fitnesstrainer auf dem Bildschirm. Auf der Fitnessmesse FIBO ist die Digitalisierung daher ein Trendthema.
Gerade in der Zeit des Shutdowns war es natürlich sehr wichtig, digitale Trainingspläne zur Verfügung zu stellen. Jetzt aber auch im Nachgang beispielsweise eine Besucherregistrierung durchführen zu können, um zu sehen, wie viele Mitglieder habe ich gerade im Studio, ist es voll oder nicht.
Birgit Schwarze vom Fachverband DSSV warnt allerdings davor, digitales Training als Ersatz zu begreifen. Online-Training sehe auf dem Bildschirm zwar schön aus, viele ältere Sporttreibende kämen damit aber nicht immer zurecht.
Jerome Busch über den Start der Fitnessmesse FIBO. Gestern Abend bereits hatte der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer neue Sparmaßnahmen in Milliardenhöhe angekündigt. In vielen Geschäftsbereichen läuft es derzeit einfach nicht rund, so insbesondere im Agrarbereich. Was liegt da genau im Argen und was heißt das für die Beschäftigten? Jan Plate berichtet.
In Corona-Zeiten wird weniger Biokraftstoff gebraucht. Die Preise bei wichtigen Nutzpflanzen sind niedrig, während der Wettbewerb, insbesondere bei Soja, intensiv bleibt. Insgesamt wirkt sich Bayer zufolge die Corona-Pandemie tiefgreifender aus als zunächst erwartet. Und das dürfte sich in nächster Zeit wohl auch nicht ändern, heißt es. Damit leidet insbesondere das Agrargeschäft, das Bayer mit der milliardenschweren Übernahme der amerikanischen Monsanto deutlich ausgebaut hat. Deswegen will Bayer ab 2024 zusätzlich Einsparungen von mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr auf den Weg bringen. Diese sollen zusätzlich zu den bereits im November 2018 angekündigten Einsparungen von 2,6 Milliarden Euro erzielt werden. Das könnte auch zu weiteren Stellenstreichungen führen, nachdem Bayer bereits 2018 den Abbau von 12.000 Arbeitsplätzen beschlossen hatte. Wobei weiter bis Ende 2025 auf betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland verzichtet werden soll. Immerhin soll das Pharmageschäft nächstes Jahr vermutlich wieder wachsen. Das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten habe sich stark entwickelt. Es dürfte schneller wachsen als die Konkurrenz.
Jan Plate über die angekündigten Sparmaßnahmen bei Bayer. Und damit kommen wir zur Börsenberichterstattung. Heute mit Konrad Busen in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Herr Busen, Bayer ist ein DAX-Konzern. Wie reagieren denn die Anleger auf die Ankündigung aus Leverkusen?
Massiv negativ reagieren sie. Der Aktienkurs von Bayer ist heute um 12,5% abgestürzt.
Das ist wahrlich eine deutliche Sprache. Auf der anderen Seite ist Infineon, der Speicherchip-Hersteller, überdurchschnittlich stark gefragt. Was ist der Grund?
Es war ein guter Tag für Hightech-Aktien insgesamt, nachdem gestern in New York zwei Börsengänge von Tech-Unternehmen gut über die Bühne gingen. Palantir, diese Datensammel- und Auswertungsfirma, wo ja der in Deutschland geborene Peter Thiel großer Investor ist. Der zweite Börsengang war von der Softwarefirma Asana. Und heute hat ST Microelectronics, das ist dieser europäische Computerchip-Hersteller mit Sitz in Amsterdam, Geschäftszahlen vorgelegt. Sehr gute Zahlen und auch einen sehr zuversichtlichen Ausblick gewagt. Das hat die Aktien von ST um knapp 7% angetrieben und hier bei uns in Frankfurt Infineon plus 7,5%.
Und inwieweit haben diese beiden Konzerne die Lage auf dem Gesamtmarkt beeinflusst?
Ja, es war so ein Sowohl-als-auch-Tag. Der DAX ist eigentlich den ganzen Tag lang nicht weit vom Schlusskurs von gestern Abend weggekommen. Stand mal leicht drüber, dann leicht drunter. Und jetzt, im Moment kurz vor dem Ende des Computerhandels hier in Frankfurt, steht er wieder leicht drunter. 0,3% bei 12.714 Punkten.
In Frankfurt konnte immerhin gehandelt werden. In Tokio war das heute ganz anders. Da ging gar nichts. Was war der Grund?
Eine technische Panne bei der Datenübertragung an der Börse. Handelsaufträge konnten auch nicht bearbeitet werden. Daraufhin wurde der gesamte Handel in Tokio für den gesamten Donnerstag ausgesetzt und auch übrigens an ein paar kleineren Handelsplätzen in Japan.
Und kann morgen der Handel wieder aufgenommen werden? Ist da was bekannt?
Die Börse in Tokio sagt ja. Allerdings, was die Börse in Tokio nicht sagt, ist, was eigentlich genau dahinter steckte, hinter dieser Panne, ob das vielleicht ein Cyberangriff von außen war. Wobei man auch sagen muss, die Börse in Tokio hatte in der Vergangenheit schon öfter mal Ausfälle, ohne dass es da Eingriffe von außen gegeben hätte. Die haben nur nie so lange gedauert wie heute, einen ganzen Tag lang.
Nicht gestört ist ja der Handel auf dem Devisenmarkt. Gibt es hier auffällige Bewegungen?
Nein, es war ein ruhiger Tag für den Devisenhandel. Der Eurokurs steht unverändert gegenüber gestern Abend bei einem Dollar 17,42.
Und was tat und tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Bei den deutschen Staatsanleihen überwogen heute die Verkäufe, sodass die Bundesbank die Umlaufrendite ein wenig höher berechnet hat. Allerdings natürlich immer noch im Minusbereich mit minus 0,52%. Und der Goldpreis steigt heute weiter und zwar auf genau $1.990 pro Feinunze. Das ist genau 17 Dollar teurer als gestern um diese Tageszeit. Und in Euro gerechnet kostet die Unze Feingold im Moment 1.619,19 Euro.
Konrad Busen fasste uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Mein Kollege Henning Hubert begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Kunst von Menschen mit Behinderungen. Damit beschäftigt sich das Haus der Kunst in München. Und was es damit auf sich hat, mehr dazu gleich. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende mit Günter Hetzke am Mikrofon.